beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Einen schönen guten Morgen auch von mir. Danke, dass ich hier sein darf. Heute ist Sonntag, der 12. Juni, Tag, den man sich merken muss, weil heute Abend das erste Gruppenspiel Deutschland gegen die Ukraine sein wird. Und ich denke, wir werden es besser machen als die Franzosen und die Engländer, die haben bisher nicht viel gezeigt. Heute hat meine Frau Frühdienst im Krankenhaus und wir verständigen uns häufig mit Zetteln. Und heute Morgen fand ich einen Zettel auf dem Frühstückstisch, war zwar das Frühstück nicht gerichtet, das war nur ein bisschen früh, sie muss um 5 schon los, und da lagen aber geistliche Salzstangen. Die Losung bezeichne ich immer als geistliche Salzstangen. Sie sind nett, man kann davon naschen, man kann davon aber nicht leben. Aber die geistliche Salzstange heute Morgen, die Losung, die hat sie mir aufgeschrieben. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Und ich habe diese Losung sehr gerne gelesen heute Morgen und vor allen Dingen, weil sie mir meine Frau auch aufgeschrieben hat. Ich lese den Predigttext aus 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber die Gnade unseres Herrn umso reicher geworden, samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erweist, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde hier in Reutlingen, ihr habt mich eingeladen. Ich darf heute hier predigen. Dieser Predigt und diesem Gottesdienst wird eine Gemeindeversammlung folgen, in der die Gemeinde Reutlingen mich zum zweiten Mal zu ihrem Pastor beruft oder auch nicht, wenn ich es jetzt gründlich vergeige. Natürlich bitte ich Gott, dass ich das nicht tue. Ihr könnt euch vorstellen, dass in einer solchen Situation die Wahl des Predigttextes kein einfaches Unterfangen ist. Nehme ich, nachdem ich 33 Jahre lang als reisender Prediger auf vielen Kanzeln gestanden habe, eine Predigt, die mir anderen Ortes Anerkennung und Lob eingebracht hat? Oder suche ich einen Text aus, der genau in die Situation hier und heute passt, diese Berufungssituation? Beide Möglichkeiten sind zwar reizvoll und eine Versuchung, und genau deshalb habe ich sie auch verworfen. Denn ich will hier nicht glänzen oder beweisen, dass ich mich gut auf Situationen einstellen kann. Ich will vielmehr das machen, was ich als meinen Auftrag verstehe, das Wort Gottes auslegen, so wie es für diesen Sonntag angesagt ist. Und da schaut man, wenn man die Gemeinde nicht oder nicht mehr ganz so gut kennt, am besten in die Perikope, denn die habe ich nicht festgelegt. Und die Perikope servierte mir genau diesen Text aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus. Dieser Text beschreibt nun dankenswerterweise genau das, wozu ich mich von Gott berufen weiß. Ich möchte ein Verkündiger, ich möchte ein Ausrufer des Evangeliums der guten Nachricht sein, der dem Auftrag, den er bekommen hat, treu ist. Ich möchte Sprachrohr Gottes sein, in der Gewissheit leben und arbeiten, dass Gott der Gemeinde etwas sagen möchte und ich mit meinen Vorlieben und Lieblingsthemen dahinter zurückzustehen habe. Also Paulus, fällt mir nicht ganz leicht. Ich bin viel eher ein Jesuaner als ein Pauliniker. Aber das konnte ich mir, wie gesagt, ja nun nicht aussuchen. Paulus hat Streit gehabt. Es ist das Jahr 49 oder 50 nach der Geburt Jesu. Vor einigen Monaten hat er sich heftig gestritten mit Petrus, mit Barnabas und ist als einsamer, spätberufener und oft auch angefeindeter Apostel in Lystra gestrandet. Lystra ist eine Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei, wenn man so von Zypern auf der Landkarte nördlich geht, so auf dem halben Weg nach Ankara. Dort beschenkt ihn Gott mit einem Mitarbeiter, der wie kein zweiter bis zu seinem Tod sein treuer Begleiter sein sollte, Timotheus. Der war damals gerade mal 20 Jahre alt. Paulus hatte ihn auf seiner ersten Missionsreise für den Glauben gewonnen. Paulus schreibt Timotheus Briefe. Zwei davon haben es in den Kanon unseres Neuen Testamentes geschafft. Es sind zwei persönliche Briefe, nicht an die Gemeinde gerichtet, sondern eben an Timotheus. Ein dritter sogenannter Pastoralbrief, ein Hirtenbrief also, ging an Titus, einen weiteren Mitarbeiter des Paulus. Natürlich werde ich da aufmerksam. Gott schickt seine Leute in ganz bestimmte Situationen. Und genau das ist für mich und war für mich schon immer eng mit Reutlingen verbunden. Das erste Mal schickte Gott mich nach Reutlingen, nachdem er mich berufen hatte, Pastor zu werden. Ich war ein junger Kerl, gerade mal 20 Jahre alt, wie Timotheus damals. Und ich lernte in Reutlingen meine Lehrer kennen, Arnold Hopf und Hans Stapperfenne. Und ich habe mich in die Gemeinde Reutlingen verliebt. War sie doch die erste, in der ich so richtig Spaß am Glauben und der Gemeinschaft gehabt habe. Da, wo ich herkam, war das nicht so. Ich sage jetzt nicht, wo das war, nur so viel. Diese Gemeinde ist inzwischen so klein und schwach geworden, dass sie mit einer anderen fusionieren musste vor kurzer Zeit, die mit Eifer und Innovation Gemeinde gebaut hat. In meiner Heimatgemeinde, und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber in meiner Heimatgemeinde habe ich es erlebt, dass Glauben saure Pflicht war. Da war Leben oft selbst auferlegtes Jammertal und da wurden keine Loblieder gesungen, sondern Trauermärsche gespielt. Ja, und selbst wenn es dann mal Loblieder waren, sahen die Leute oft nicht so aus, als wären es Loblieder, wenn sie gesungen haben. Danach also Reutlingen. Ihr wisst ja, First Cut is the Deepest, Rod Stewart. Das gilt für die erste Liebe, sowohl was einen Partner, eine Partnerin, als auch was eine Gemeinde betrifft. Nach meinem Studium musste ich kämpfen. Die Gemeinde in Hamburg, in der ich während des Studiums mitgearbeitet habe, wollte mich gerne anstellen. Alle wollten das, nur der Gemeindeleiter nicht, der konnte mich nicht leiden. Er hatte lange Haare und Atomkraft, nein danke, auf dem Bulli vorne drauf und solche Geschichten. Und er war Oberstudienrat und es war ihm alles nicht so geheuer mit mir. Und dann musste er mir aber die Botschaft überbringen, dass die Gemeinde mich berufen will. Und dann liefen wir aus dem Gemeindehaus raus über den Parkplatz. Und er war sonst nie in meiner Nähe, das hat mich schon misstrauisch gemacht. Er lief dann so neben mir her und irgendwann sprach er mich tatsächlich an, sagte: Bruder Mahler, ich muss Sie was fragen. Muss. Sag ja, ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Ich habe ja, die Whistleblower sind ja aktiv in der Gemeinde. Also, ja, ich muss Sie fragen, ob Sie unser neuer Pastor werden wollen. Und wir liefen immer noch. Und dann sagte ich, ja, ich habe über die Frage schon nachgedacht. Die Antwort lautet nein. Da blieb er stehen, schaute mich an, strahlte wie ein Honigkuchenpferd und sagte, nein, das ist gut. War auch eine ganz besondere Berufungsgeschichte. Und dann kam ein Ruf aus Reutlingen, der ja auch gut paulinisch ist, komm herüber und hilf uns. Nun war ich nicht Paulus, der einst diesen Ruf gehört hat, und Reutlingen war auch nicht Mazedonien, und der Ruf kam auch nicht im Traum, sondern in Gestalt eines Telefonhörers. Und am anderen Ende war Susanne Stapperfenne, die damals noch geglaubt hat, ihrem Mann Hans, Pastor in Reutlingen, könnte geholfen werden. Ich habe dann 3 Jahre lang feststellen müssen, dass Hans, der mein Freund geworden ist und auch bis heute ist, immer zu viel arbeitet, egal wie viele ihm versuchen zu helfen. Und doch wurde eine Paulus-Timotheus-Beziehung aus dieser Geschichte, die 1980 hier in Reutlingen mit dem Vikariat begann. Und nun das dritte Mal. Reutlingen glaubt, und viele glauben, dass meine Hilfe brauchen zu können. Diesmal in einer anderen Weise, sozusagen umgedreht. Ich, inzwischen der ältere und erfahrene Pastor, kann vielleicht jüngeren Kollegen und anderen Mitarbeitern zu Hilfe kommen. Paulus steigt ganz steil und elementar ein mit seiner Berufung, mit seinem Damaskus-Erlebnis, als er sozusagen vom Blitz getroffen vom Pferd fiel, das vermutlich ein Esel war, blind wurde und als er die Augen wieder aufmachen konnte, Christus erkannte. Dass dieser Christus, den er verfolgt hatte und seine Anhänger auch, ihn für wert erachtet hat, sein Diener zu werden, das ist das grundstürzende Erlebnis im Leben des Saulus von Tarsus, der zum Paulus, zum großen Völkerapostel wurde. Einem Lästerer, einem Verfolger, einem Frevler ist Barmherzigkeit widerfahren. Übrigens genauso wie dem Kapitän des Schiffs, der Amazing Grace geschrieben hat, das wir gerade gesungen haben, der einen Schurken wie mich gerettet hat. Wunderbare Gnade. Und wenn ein das nicht vom Pferd haut, dann ist einem auch nicht mehr zu helfen. Wer da nicht umkehrt. Und wieder sehe ich mich in dieser Situation. Gott hat mich nicht nach Damaskus geführt, um mich umzuhauen, sondern nur in die Pampa Oberbayerns. Bezeichnenderweise in den sogenannten Herrgottswinkel, wo es die Wieskirche, Oberammergau und die Passionsspiele gibt. Und dort führte er mich in eine Sackgasse. Es ging nicht mehr weiter. Mein großer Traum, mit Menschen mit Behinderung arbeiten zu wollen, platzte einfach wie eine Seifenblase. Und als ich mit Gott kämpfte, mit ihm gerungen habe, wie Jakob am Jabbok, da hatte ich so ein Jakob-Paulus-Erlebnis. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du zeigst mir den Weg, auf dem du mich segnen willst. Und der Kampf, das kann ich euch sagen, der hat 3 Monate gedauert. Wir haben oft nicht mehr miteinander gesprochen, weil ich sauer war. Und schließlich ließ Gott meinen Weg sozusagen vom Himmel fallen, ganz ohne Vorankündigung. Er führte mich nach Reutlingen zum 2. freiwillig-sozialen Jahr, nach Hamburg zum Theologiestudium und schließlich wieder nach Reutlingen als Azubi in der Gemeinde mit vielen tollen Müttern und Vätern im Glauben. Ich kann nur dafür werben, hört auf Gottes Stimme, wenn er euch sagt, was ihr tun sollt. Er hat für jeden von uns einen guten Weg. Es muss ja nicht immer gleich der Pastor sein. Es gibt durchaus auch andere tolle Jobs auf der Welt und auch tolle Lebensentwürfe. Vater sein, Mutter sein ist einer davon. Opa sein ist ein ganz besonders toller, finde ich. In diesem Jakob, Paulus, Luther oder Günther Erlebnissen kommt genau die Grunderfahrung des Glaubens, von der unser Predigttext spricht, so richtig zum Tragen. Jesus kam in die Welt, um die Sünder, also die, die am Ziel ihres Lebens vorbeileben, selig zu machen, was das heißt, haben wir gerade von Konrad Rück gehört, also ihrem Leben Sinn, Ziel, Erfüllung und Nachhaltigkeit zu geben. Wir haben früher dazu immer ewiges Leben oder auch Leben mit Ewigkeitsqualität gesagt. Das kann man zwar erzählen, aber viel besser ist es, das auch zu leben, vorzuleben, so wie Paulus es getan hat für Timotheus und viele andere. Nicht erziehen, denn das ist in diesem Fall völlig sinnlos. Vorleben. Anstecken, andere entflammen für ein Leben in der Nachfolge des Menschen, der Gott in menschlicher Gestalt war, der Gottes Lebensentwurf für die Menschen zwar auch gepredigt, aber vielmehr gelebt hat. Alle, die Kinder haben, ich habe 4 davon und vorläufig dazu 12 Enkel, die wissen genau, was ich meine. Was nützt die ganze Erziehung? Sie machen uns ja doch alles nach. Jesus ist ein Vorbild. Ein Vorbild dessen, was Gott möchte. Paulus ist ein Vorbild, dem man nacheifern kann, ob man nun Timotheus oder Günther oder Annette heißt. So verstehe ich meinen Dienst als Pastor. Ich möchte in aller Begrenztheit und mit allen meinen Gaben ein Vorbild und Lehrer sein. Ich bin einer, der in die Bibelschule Jesu geht und andere einlädt, mitzugehen. Ich will nicht der Schwätzer auf der Kanzel sein, sondern einer, der einiges von Gott verstanden hat und mit anderen einüben möchte, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott und Menschen zu leben. Nicht Herren über den Glauben sollen wir sein, so sagt es Paulus an anderer Stelle, sondern Gehilfen und Gehilfinnen zur Freude. Das ist sozusagen mein pastorales Credo, wenn man so will. 3 Punkte, die mir ganz besonders wichtig sind im Einüben des Glaubens und der Gemeinschaft, möchte ich gerne noch nennen, damit ihr wisst, was ich damit meine. Der erste Punkt, Dankbarkeit als Therapie. Die Gemeinde ist für mich ein Therapiezentrum für gelingendes Leben. Und die Dankbarkeit ist das wichtigste Medikament, das dieses Therapiezentrum vorhält. Paulus ist ein dankbarer Mensch. Selbst in dunkelsten Stunden, in extrem schlechten Erfahrungen, erkennt er die Geschenke Gottes und ist dankbar. Wir haben heute mehrere Lieder gesungen, wo das zum Ausdruck kommt. Einsam in Lystra, geflohen und zerstritten mit Petrus und Barnabas, den anderen Leitern der gerade entstehenden Gemeinde Jesu Christi, erkennt er Timotheus als Geschenk, das Gott ihm macht. Und er bricht in Jubel aus, denkt an seine ganze Geschichte mit Gott, beginnend mit dem Damaskus-Erlebnis. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, das singen wir schon mal in der Gemeinde. Und das habe ich selbst oft genug erlebt, in Stresssituationen, in Ratlosigkeit und in Zweifeln. Wenn ich an das zurückdenke, was Gott mir ermöglicht hat, wie er mich bisher geführt hat, dann ist das nichts weniger als eine Schnelltherapie. Vergiss nicht zu danken dem freundlichen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Und so setzt das Danken Neugierde frei auf mehr. Tatsächlich beginnt dann ganz schnell in meinem Kopf etwas Neues zu entstehen. Wenn Gott schon so oft eingegriffen hat, mich aus dem Loch meiner trüben Gedanken geholt hat, dann wird er auch diesmal antworten, wenn ich ihn frage. Und schon hat sich die Welt verändert. Es entsteht Perspektive für die Zukunft. Es wächst Hoffnung für Situationen, in denen ich keine Hoffnung mehr hatte. Es entsteht neue Hoffnung für Menschen, die ich schon aufgegeben hatte. Denn ich erkenne Christus im anderen, in jedem. Probiert das mal aus, wenn ihr Bus fahrt oder beim Einkaufen seid. Schaut euch die Menschen an und macht euch auf die Suche nach Christus in ihnen. Und ihr werdet ganz verblüffende Erfahrungen machen. Und genau das ist Gemeinde, das ist gelebte Gemeinschaft, wo wir einander zu Therapeuten und Krankenpflegerinnen werden, indem wir uns Geschichten vom gelingenden Leben erzählen, indem wir uns helfen, unseren Blick wieder auszurichten auf Gottes Möglichkeiten und weg von unseren Unmöglichkeiten. Auf Gottes unbegrenzte Liebe für die Welt und jeden einzelnen Menschen und weg von unserem Ärger auf die Schwester, den Bruder, den Nachbarn. Auch sie, auch er ist geliebtes Kind Gottes, ob er es oder sie schon weiß oder nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Paulus erinnert sich an seine Geschichte der wunderbaren Führung Gottes, gerade in Zeiten wie diesen in Lystra, in denen er angefeindet wird, oft sogar von den eigenen Glaubensgeschwistern, in Zeiten, in denen er einsam ist, in Gefängnissen oder in Zeiten, in denen körperliche Leiden ihn quälen. Und seine Erinnerung gibt ihm Gewissheit und Hoffnung, das Vergangene zu bewältigen, die Gegenwart zu bestehen und die Zukunft mutig anzupacken. Wir haben eine Geschichte mit Gott, aber noch viel wichtiger, er hat eine mit uns. Du hast eine Geschichte mit Gott und er hat eine mit dir. Manches davon wird dir erst in der Rückschau klar, aber es kann dich jetzt schon hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Gott lässt dich nicht hängen, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Der zweite Punkt, Vergebung als Lebensgrundlage. Ich kann euch verraten, warum ich mit Paulus nicht so gut klarkomme. Er erinnert mich manchmal viel zu sehr an mich. Paulus kommt für mich in seinen Briefen oft als Besserwisser und Ermahner rüber. Es hat den Anschein, als würde er seinen Leuten immer nur Druck machen und sein erhobener Zeigefinger scheint immer sichtbar zu sein. Aber wenn wir uns den Vers 13 ansehen, dann wird der große Paulus auf einmal ganz klein. Ich war früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Der überheblich daherkommende Übermensch wird zum demütigen und dankbaren Menschen. Er muss einsehen, dass alles, was er vorher mit einer großen Gewissheit das Richtige zu tun vertreten hat, wofür er sein Leben eingesetzt hat und wofür er andere sogar hat töten lassen, plötzlich nichts mehr gilt. In unserer Welt sind nur wenige Menschen bereit, öffentlich zuzugeben, dass sie falsch gehandelt haben. Denn wir leben ja in einer Welt der Sieger. Und in der Welt der Sieger gibt es keine gelungenen Niederlagen. In der Welt der Sieger dürfen Niederlagen gar nicht vorkommen. Darum ist die Welt der Sieger ein Schmierentheater voll von Leugnung, Heuchelei und Angst davor, entdeckt zu werden. In dieser Welt möchte ich nicht leben. Da gibt es gefakte Doktorarbeiten, da gibt es Abgasskandale, Panama und Liechtenstein. Aber das sind keine Niederlagen, das sind Abstürze und Existenzvernichtung. Das war so nicht geplant. Das kam nicht vor im System. Und darum ist es auch nicht handelbar. Vor einigen Jahren sind zeitgleich zwei Systeme aufeinander geknallt in der Alkoholfahrt von Bischöfin Käßmann und der Enthüllung der Plagiat-Doktorarbeit von Minister Gutenberg. Ich habe die Frau Käßmann öfter im Interview gehabt. Wir haben uns sehr lange auch persönlich darüber unterhalten. Und es stimmt, es sind beides Niederlagen. Das Entscheidende aber ist die Grundhaltung, die zu einem Umgang mit diesen Ereignissen befähigt. Und hier entscheidet es sich, ob ein Mensch in der Gnade geborgen ist oder in der Gnadenlosigkeit untergeht. Gnade ist das Urwort der evangelischen Spiritualität. Gnade und Gerechtigkeit sind die Säulen des Christentums. Paulus hat diese Gnade erfahren, als Christus ihn gefunden hat. Und so lebt er nun nicht mehr aus seiner eigenen Kraft, von der er viel hatte. Nicht mehr seine Fähigkeiten als herausragender Schriftgelehrter sind entscheidend, sondern dass die wunderbare Gnade einen Schurken und Christenverfolger wie ihn gerettet hat. Amazing Grace, die einen Menschen einfach überwältigt. Als Gott mich zum hauptamtlichen Mitarbeiter in sein Reich berufen hat, da hat er mir ein Wort geschenkt, das im zweiten Brief des Paulus an die Korinther steht und das genau diese Lebenserfahrung des Paulus beschreibt. Lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Steht in meiner Bibel vorne drin. Damit ich nicht vergesse, dass ich in meiner Grundstruktur ein unsicherer, ein schwacher, ein wenig selbstbewusster Mensch bin, die meisten glauben mir das nicht, aber es ist so, der das, was er heute hat, der Gnade verdankt, dass Christus ihn gefunden hat und dass ich heute in der Kraft, die mir von ihm zuwächst, stark sein kann, solange ich die Verbindung mit ihm halte. Ich mache heute immer noch viel damit herum. Ich vertraue immer noch zu sehr meiner eigenen Kraft, meinen Fähigkeiten, meinen Gaben, die mir Gott geschenkt hat, bis ich aufs Maul falle im Wortsinn. Dann werde ich kleinlaut. Und dann fange ich wieder an zu üben. Jemanden um Entschuldigung bitten, zuzugeben, dass ich Mist gebaut habe. Aber nur so erfahre ich Vergebung. Und die ist der wichtigste Schatz, den Christen für ihr Zusammenleben haben. Deshalb können wir unendlich viel miteinander machen, weil wir nach jedem Misserfolg und nach jedem Streit wieder zusammenkommen und neu anfangen können. Das ist Gemeinde und darum liebe ich Gemeinde so. Vergebung ist die wichtigste Grundlage für unser Leben und für das Zusammenleben der Christen, ja der Menschen überhaupt. Wo es keine Gnade gibt, da wird es eben gnadenlos. In der Welt der begnadigten Sünder können gelungene Niederlagen zum Glaubenszeugnis für andere werden. Paulus ist, ich bin, du bist, begnadeter Sünder und kein komischer Heiliger. Ich glaube, den Satz hat Wilhelm Gerbig mal geprägt, den habe ich mir gemerkt. Versager als Vorbild, als letzten Punkt. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erweist, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Vers 16 im ersten Kapitel des Schreibens, das Paulus an Timotheus, seinen Ziehsohn, richtet. Das ist eigentlich ungeheuerlich, was da steht. Habt ihr es gemerkt? Nun möchte tatsächlich der Versager als Vorbild dienen. Er möchte sein Versagen und seinen falschen Weg dazu nutzen, um Gottes Gnade bekannt zu machen. Wir haben als christliche Gemeinden ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie es in Reutlingen ist, aber ich weiß es von anderen Gemeinden. Wir werden nämlich von der Mitmachkirche immer mehr zur Konsumentenkirche. Die Väter und Mütter im Glauben, die Vorbilder, an denen man sich ausrichten kann, sie sterben aus. Und das ist dramatisch. Wenn Gemeinde so ist, dass da vorne, wir haben ja nun Bühnen gebaut in unseren Gotteshäusern, da steht dann jemand und dann liefert er eine Performance ab und das ist das Publikum und die klatschen oder buhen, je nachdem, dann haben wir verloren. Dann ist Gemeinde zu Ende, so wie sie gemeint war. Keine und keiner will mehr Vorbild sein. Die meisten denken, sie könnten nur Vorbild sein, wenn sie vorbildhaft leben und etwas vorzuweisen haben. Und sie wissen, ein echtes Vorbild macht sich immer auch verletzlich, gibt etwas preis, auch von seinen Niederlagen und von seinem Scheitern. Und die haben wir alle. In der Bethelkirche in Stuttgart, wo ich immer noch bin, gab es Krach, weil in der Arbeit mit Teenies und Jugendlichen Paare mitgearbeitet haben, die nicht standesamtlich verheiratet waren. Wir haben unsere jungen Leute gefragt, wie sie das finden. Die Antworten haben mich erstaunt. Es ist mir egal, ob die beiden beim Standesamt waren, das war die Hauptaussage. Ich will sehen, dass sie eine verbindliche Partnerschaft leben und füreinander Verantwortung übernehmen. Das sehe ich und darum sind sie mir Vorbild. Jugendliche und Erwachsene brauchen Vorbilder, die ihnen auch beibringen, wie man mit dem Scheitern umgeht. Wie im Versagen und im Leid der Glaube wachsen kann, so wie bei Margot Käßmann, so wie bei Paulus, so wie bei Günter Mahler. Keiner soll Vorbild darin sein, erfolgreich auf Kosten anderer zu leben, sondern Vorbild darin, aus der Vergebung zu leben, ganz auf die Gnade Gottes zu bauen. Nicht wir sollen gut dastehen, sondern die Gnade Gottes soll leuchten. Das nimmt den Druck von uns und ist wirklich befreiend. Das ist Evangelium. Michel Quar schreibt: Ich liebe die großen Kinder, sagt Gott, weil sie noch fähig sind zu kämpfen, weil sie noch Sünden begehen. Nicht, weil sie begehen, versteht mich nicht falsch, sagt Gott, sondern weil sie wissen, dass sie sie begehen und weil sie es sagen und weil sie sich bemühen, sie nicht mehr zu begehen. Die Erwachsenen aber, sagt Gott, die Erwachsenen liebe ich nicht. Sie haben nie jemandem ein Leid zugefügt. Sie finden nichts Tadelnswertes an sich. Ich kann ihnen nichts verzeihen. Es gibt nichts, was ich ihnen verzeihen könnte. Und das ist herzzerreißend, sagt Gott, das ist herzzerreißend, weil es nicht wahr ist. Paulus sagt, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und diese Gnade wächst aus der Vergebung. Noch ein Satz, der mir zum Lebensbegleiter geworden ist, der stammt von Paul Tillich. Wer wagt und scheitert, dem kann Vergebung zuteil werden. Wer aber niemals ein Wagnis auf sich nimmt und niemals fehlgeht, der verfehlt sein Leben. Und Zielverfehlung nennt die Bibel Sünde. An dem Vorbeileben, was Gott aus mir machen will, aus Angst Vorbild sein zu müssen. Und so stehe ich jetzt auch vor euch als einer, dem Vergebung geschenkt wurde, als einer, den Gott von einem falschen Weg auf seinen Weg geführt hat und als einer, der gerne diese Erfahrung, diese gute Nachricht von der Barmherzigkeit Gottes mit anderen teilen möchte und so zu einem Gehilfen zur Freude werden möchte. Gott helfe mir dabei und segne uns alle miteinander auf diesem Weg der Nachfolge Jesu Christi. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen.